wie unfassbar groß ist unser Gott. Wenn wir auf die Bilder mit geachtet haben bei den Liedern, in den kleinsten Details, in einem Korallenriff oder in dem Chorus davor, der Blick ins Weltall. An diesem gewaltigen Gott dürfen wir dienen, dürfen wir für ihn leben in dieser Zeit. Gerade wenn wir diese Weltallbilder sehen von dem neuen Teleskop, Bilder von Zehntausenden von Lichtjahren entfernt. Unser nächster Fixstern ist Alpha Centauri, 4,1 Lichtjahre entfernt, nur 4,1 Lichtjahre. Das heißt, für uns mit unserem Ansichtssystem zurzeit bräuchten wir 36.000 Jahre, um dorthin zu fliegen. Können wir so ein bisschen ahnen, wie groß dieser Gott ist, an den wir glauben, der Himmel und Erde gemacht hat, der diese Welt trägt mit seinem kräftigen Wort. Und du und ich, wir dürfen seine Kinder sein, dürfen der Welt lieben. Und wie wir dem Chorus gesungen, und wenn am Ende die Kräfte schwinden, wenn meine Zeit dann gekommen ist, wird meine Seele ihn weiterbreiten, 10.000 Jahre und in Ewigkeit. Freunde, das müsste uns zu Begeisterungsstürmen hinreißen, dass dieser Gott, an den wir glauben, dass er dich ganz persönlich kennt, dass er mit dir ist in deinem Leben, von deiner Kindheit angefangen, wo du gezeugt wurdest im Mutterleib, bis hin da, wo wir einmal den Weg gehen, entweder durch das Tor des Todes oder wie wir heute schon gehört haben, Jesus kommt wieder zur Entrückung. Und ich frage mich wirklich manchmal, ich, der aus der 48er Generation komme, die Staatsgründung Israel, bin ich die bevorrechte Generation, dass Jesus zu meinen Lebzeiten wiederkommen wird? Und diese Gedanken bewegt mich manchmal. Und ich denke darüber nach. Und vielleicht auch mittlerweile meinem Alter geschuldet, dass ich mehr mal zurückblende in mein Leben, welches Vorrecht ich haben darf, sein Wort zu verkündigen. Freunde, das ist nicht selbstverständlich. Der Verband der Ekklesia hat mir das ermöglicht, dass ich schon sehr früh nach meiner Entscheidung für Jesus meine Berufung erkannt habe und in meiner Berufung als Hirte und Lehrer sein Wort verkündigen darf. Seit 1973 die zarten Anfänge, hinein bis in einen gesamtdeutschen Dienst, hinein in den Dienst in Kamerun, in Kenia und in Tansania, hinein in den Dienst in Brasilien, wo wir gepredigt haben an Bruder Heinz Eckleder, der ja auch euch sehr bekannt ist, und ich, wir haben dort unseren Bruder vertreten, der krank geworden ist, und hatten dann die Möglichkeit, jeden Abend zu predigen, über Radio, in den großen Kirchen und auch in den kleinsten Versammlungen, irgendwo in den Bergen. Und wir hatten das große Vorrecht, einmal in das Reservat der Indios hineinzufahren und einen Tag dort zu sein und mit den Indios damals Gemeinschaft zu haben, dort zu predigen und dort ja unser Leben einfach mit ihnen zu teilen. Und Freunde, das ist ja gerade das Großartige, was wir haben dürfen, dass wir unser Leben teilen mit unseren Geschwistern, weil nämlich Jesus in dir wohnt, durch den Heiligen Geist. Und wenn ich dich ansehe, dann bist du mein Bruder, meine Schwester und Jesus wohnt in dir. Kann ich dann noch etwas Böses zu dir sagen? Kann ich doch etwas an dir auszusetzen haben, dass du mich kennst und trotzdem liebt. Das steht auch über meinem Leben, Freunde. Und deswegen an diesem Morgen, meine Predigt lautet an diesem Morgen, vom grauen Esel zum weißen Pferd. Eine vorweihnachtliche Predigt, ihr Lieben, denn wir sind am ersten Advent, der Anfang des Kirchenjahres, die meisten kennen das. Wir haben gefeiert oder auch darüber nachgedacht, Volkstrauertag, Totensonntag. Und dann fängt dieses neue Kirchenjahr an, im ersten Advent. und geht in die vier Adventswochen hinein, bis Jesus dann geboren wird in Bethlehem, im Stall von Bethlehem. Und Freunde, ich beginne mit einer klassischen Krippendarstellung. All das kennen wir. Wir haben vielleicht eine Krippendarstellung zu Hause. Ich habe eine mit Minifiguren, die steht genau unter meinem Bildschirm an meinem PC. Kleine Figuren, aber alle Dinge, Elemente, die so eine Krippe ausmacht, sind dort vorhanden. Jesus wird geboren, liegt in einer Krippe. Und Maria und Josef und dieses Jesuskind ist der Mittelpunkt einer jeden Krippendarstellung. Weiterhin sind da Hirten, oft mit Schafen abgebildet. Im Stallhintergrund irgendwo Ochs und Esel. Und oft erkennen wir, obwohl sie wahrscheinlich später eingetroffen sind, die drei Weisen aus dem Morgenland mit ihrer Dienerschaft, mit ihren Kamelen wahrscheinlich und bekannt als die heiligen drei Könige. Blenden wir 2000 Jahre zurück an diesem Morgen. Der Arzt Lukas berichtet in seiner Niederschrift über das Leben von Jesus von einer Volkszählung. Bekannt mit den Worten aus Lukas 2. Und ich denke, die fast jeder auswendig kennt. Es begab sich der Zeit, dass ein Gebot vom Kaiser Augustus ausging, dass alle Welt geschätzt würde. Und diese Schätzung war die allererste und geschah zur Zeit, als Quirinius Landpfleger in Syrien war. Und jedermann ging, dass sich schätzen ließe, ein jeglicher in seine Stadt. Da machte sich auf auch Josef aus Galiläa, aus der Stadt Nazareth, in das jüdische Land zur Stadt Davids, die da heißt Bethlehem, weil er aus dem Hause und Geschlecht Davids war, damit er sich schätzen ließ mit Maria, seinem vertrauten Weibe, die war schwanger. Soweit dieser Text, der uns sehr geläufig ist, der meistens auch am Heiligabend noch einmal gelesen wird. Von Nazareth nach Bethlehem. Es war üblich, dass man als männlicher Nachkomme zur Zählung in die Steuerliste sich eintragen musste und dass man dann eben in die Stadt hingehen musste oder in das Dorf, wo man herkam. Auf diesem Grund bricht also Josef auf von Nazareth, wo er sich niedergelassen hatte, um nach Bethlehem zu kommen mit Maria, seiner Verlobten. Je nach gewählter Wegstrecke sind das circa 150 Kilometer von Nazareth nach Bethlehem. Mit dem Auto kann man heute so eine Strecke locker in 3 Stunden hinter sich zu bringen. Aber damals, zur Zeit der Volkszählung, musste man diesen Weg wohl oder übel zu Fuß gehen. Man konnte sich höchstens eines Lastenträgers in Form eines Esels bedienen. Und die Strecke von 150 Kilometer sind ungefähr 5 Tagesreisen zu Fuß. Das bedeutet, dass dieses Paar jeden Tag 30 Kilometer gehen musste. Dabei muss man natürlich bedenken, Maria war ja hochschwanger. Und sie hat diese Entfernung gemeistert. Ich denke, dass diese Reise eben auch mit einem Esel mitgenommen wurde. Es war biblisch nicht belegt, aber man kann das gut vorstellen. Da sie sich zwischendurch auch mal ausruhen konnte, auf dem Esel zu sitzen und nach ihrem Heimatort zu kommen. Im Hochland von Nordspanien, auf dem Pilgerweg Santiago de Compostela, bin ich selbst solche Strecken gelaufen, circa 30 Kilometer pro Tag. Und das ist schon eine enorme Leistung, auch für eine Frau, die hochschwanger ist. Und mir kam der Gedanke, Jesus kommt in diese Welt, noch im Mutterleib reitend, auf einen Esel. Esel war das dieser Zeit bevorzugte Last- und Reittier. Erstens, wer konnte sich schon einen Esel leisten oder ein Pferd leisten? Und zweitens habe ich mir sagen lassen, Esel haben eine ganz besondere Qualität. In dem unwegsamen Gelände der damaligen Zeit hatten sie den großen Vorteil gegenüber anderen Raubtieren, dass sie jeden Fuß einzeln setzen können und dadurch absolut sicher im unwegsamen Gelände gehen. Ich habe es einmal selbst in den Bergen Kretas erlebt, auf einem Esel einen ganz schmalen, steilen Weg hinabzureiten. Und ich glaubte, ich hatte viel mehr Angst, vom Esel runterzufallen, als dass der Esel meisterlich diesen Pfad gemeistert hat. Und ich denke, Esel sollte auf der Flucht nach Ägypten weiterhin das Lasttier sein für die Familie Josef, Maria und Jesus. Freunde, das ist aber biblisch nicht belegt, aber es war eben das gängige Transportmittel zur damaligen Zeit. Und Ochse und Esel, wie bereits erwähnt in den biblischen Berichten, sie kommen einfach nicht vor. Und trotzdem sind sie in der Grundeinstattung und Grundausstattung einer Krippe immer zu sehen. Ochse und Esel. Vielleicht sollte damit der reale Ort dargestellt werden. Also ein Stall oder eine Höhle, wo eben Tiere lebten, um das zu verdeutlichen, wo sind wir eigentlich. Aber wir haben auch einen Symbolcharakter für Ochse und Esel. Wir lesen einmal in Sacharja im 1. Kapitel, Vers 3. Der Ochse kennt seinen Besitzer und der Esel die Krippe des Herrn. Israel aber hat keine Erkenntnis, mein Volk hat keine Einsicht. Die Christen zu allen Zeiten haben diese Textstelle schon auf dieses Leben Jesu bezogen. Und im theologischen Denken der heutigen Zeit, neutestamentlich, können wir einen Vers dazu nehmen: Er kam in sein Eigentum, doch die Seinen nahmen ihn nicht auf. Johannes 1, Vers 11. Symbolisch steht der Esel für das Volk der Juden. Und symbolisch steht der Ochse für das Volk der Heiden. Freunde, beide haben einen Ort an der Krippe. Beide sind gleichberechtigt berufen, Volk Gottes zu sein. Hier sehen wir schon diese erste Klammer symbolisch. Das Volk Israel und wir als neutestamentliches Volk, wir gehören zusammen, wir sind gleichberechtigt, an der Krippe Jesu zu stehen und ihn für unser Leben aufzunehmen und ihm unser Leben anzuvertrauen. Und Esel als Tier der Demut ist gleich ein Wegweiser auf Jesus Christus, der sich als Gott so klein gemacht hat. War Mensch und war der Gott, singen wir. Als der kleinste abhängige Mensch. Jesus selbst hat einmal zu seinen Jüngern solche Botschaft hinterlassen, indem er sagte: Nehmt auf euch mein Joch. Lernet von mir. Denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Matthäus 11, Vers 29. Kommen wir noch zu einem weiteren Gedanken, nämlich zu den vier Evangelien. Den vier Evangelien, wo immer ein anderes Symbol zugeordnet ist. Können wir dann die nächste Folie einmal an die Wand werfen? Die vier Symbole für die vier Evangelien. Wer einmal in der St. Marienkirche war, der wird gegenüber des Eingangs unter dem Lichterbaum dieses Kreuz erkennen. Und wir sehen an vielen alten Kreuzen oder auch an alten Grabsteinen an den Vierecken die Symbole der vier Evangelien. Warum gerade vier, obwohl es ja mehr Evangelien gibt? Wahrscheinlich, weil die Symbolik dieser vier Evangelien, die wir lesen, genau der Symbolik entspricht, die wir im Alten Testament finden. Nämlich von den geflügelten Wesen der Vision des Hesekiels und von der Offenbarung des Johannes. Wir sehen wieder die Verzahnung vom Alten und Neuen Testament, wie das zusammengehört und wie Gottes Geist darüber gewacht hat, dass eben genau diese vier Evangelien in den Kanon der Bibel aufgenommen worden sind. Wir sehen, Matthäus wird der Mensch bedeutet. Matthäus berichtet eben mit dem Stammbaum Jesu, Gott kam in diese Welt als Mensch. Markus, der Löwe von Juda, das Markus-Evangelium, wer mal in Venedig war, das Stadtwappen Venedigs, wo der Löwe das Markus-Evangelium in seiner Tatze hält. Lukas, der Ochse, Jesus, der sich opfernde, der sich am Kreuz hingibt, für dich und für mich, für meine Schuld, damit wir bei Gott bestehen können. Johannes im Prolog ganz anders, der Abgehobene, Das Wort war Fleisch, das fängt ganz anders an als alle anderen drei Evangelien. Der Gedanke des Adlers, der weit über allem schwebt und alles im Überblick hat. Diese vier Symbole, die wir erkennen können. Freunde, und am Anfang des Lebens Jesu steht eben dieser graue Esel. Und am Ende seines Weges auf der Welt steht wieder ein Esel mit im Mittelpunkt. Wir sehen ihn jetzt reitend auf dem Weg nach Jerusalem. Amen. Lukas 19. Die beiden Jünger brachten den Esel zu Jesus, wie er es ihnen aufgetragen hatte. Einige legten dem Tier ihre Mäntel auf den Rücken, bevor sich Jesus darauf setzte. Auf dem Weg nach Jerusalem breiteten die Menschen ihre Kleider aus als Teppich vor Jesus. Und als sie auf der Höhe des Ölbergs angekommen waren, jubeln und sangen die Menschen, sie danken Gott für die vielen Wunder, die Jesus getan hat. Laut sangen sie, gelobt sei der König, der am Auftrag des Herrn kommt. Gott hat mit uns Frieden geschlossen, Lob und Ehre dem Allerhöchsten. Das ist die Szene vor dem Einzug nach Jerusalem. Dazu habe ich eine kleine Geschichte gehört. Der römische Stadthauptmann von Jerusalem war in höchster Aufregung. Vor dem Stadttor tut sich etwas. Es sieht wie ein neuer Angriff auf uns als Besatzungsmacht, raunte er seinen Getreuen zu. Ein neuer König mit Gefolge, gerade in der letzten Zeit habe ich eine Aufruhr mit Mühe unterdrücken können. Und jetzt schon wieder und er setzt seine Truppe in Alarmbereitschaft. Da kommt die neueste Nachricht eines Spions. Wir können alles wieder abblasen. Ein König auf einem Esel, wie lächerlich. Nur 12 Männer in seinem Gefolge und dazu noch unbewaffnet. Ja, das war der Gedanke, den ich in den Sand fand. Wenden wir uns noch einmal den sogenannten Heiligen Drei Königen zu. In Matthäus 2, 1 bis 2 lesen wir, da Jesus geboren war zu Bethlehem in Judäa zur Zeit des Königs Herodes, siehe, da kamen Weise aus dem Morgenland nach Jerusalem und sprachen, wo ist der neugeborene König der Juden? Wir haben seinen Stern aufgehen sehen und sind gekommen, ihn anzubeten. Weise aus dem Morgenland, vermutlich Gelehrte, Sterndeuter, Astronomen. In der allgemeinen Volksfrömmigkeit sind dann aus den Weisen drei Könige geworden. Warum drei? Warum Könige? Und dann auch mit Namen und mit Hautfarbe. Vielleicht zunächst der Gedanke, drei Geschenke brachten sie mit. Gold, Weihrauch und Myrrhe. Aber ein weiterer Bezug in dem biblischen Verständnis dieser Volksfrömmigkeit, warum die Christenheit zur Zahl 3 kam und sogar zur Hautfarbe. In 1. Mose 9 lesen wir nach der Sintflut Folgendes. Die Söhne Noahs, die aus der Arche gingen, sind diese, Sem, Ham und Japheth. Das sind die drei Söhne Noahs, von ihnen kommen alle Menschen auf Erden. Es sind die drei großen Volksgruppen, die in dieser Welt vorhanden sind. Nämlich einmal die Semiten, das spätere Volk Israel. Einmal die Hamiten, die Völker mit der dunklen Hautfarbe. Und die Japhetiten, die Volksgruppe mit heller Farbe, so wo wir dazu gehören. Und Könige? Im Verständnis von, ein König präsentiert ein ganzes Volk. Und im Laufe der Jahrhunderte bekamen die heiligen drei Könige noch Namen. Kaspar, Melchior und Balthasar. Dazu kommt der Brauch der Sternsinger. Am Dreikönigstag, am 6. Januar, gehen sie von Haus zu Haus, sammeln Spenden und werden über die Haustür schreiben, für dieses Jahr 20 C plus M plus B plus 26. Für das neue Jahr. CMB, die Initialen heißen im Lateinischen Christus Mansonem Benedicat. Bedeutet in unserer Sprache, Christus segne dieses Haus. Soweit die Krippendarstellung und die Gedanken zu der Zeit. Christus segnet dieses Haus. Und Freunde, wir kennen es vom Kreuz von Golgatha. Und mit der Auferstehung Jesu endet das irdische Leben Jesu. Nun zu grauen Esel und weißen Pferden. Das Feld erweitert sich. Wir werfen einen Blick in den Himmel und die zukünftige Zeit. In der Einladung haben wir schon ein bisschen was von gehört. Vielen Dank für das Wort, das ist morgen schon. Zunächst, es geschah in der Essener Guga-Halle. Eine Pferdeschau mit allem drum und dran, Pferde, Reiter, Westernkutsche. Und die Initiative Sportler, Luf Sportler, bekam eine halbe Stunde für einen christlichen Programm Einschub. Eine Westernkutsche mit einem Gespann von 4 Pferden fährt in die Arena. Ein Prediger in Westernkluft stellt die Frage in den Raum: Was interessiert uns als Pferdefreunde am meisten? Gibt es Pferde im Himmel? Und er begann, die Offenbarung zu lesen und sagte: Ich habe eine gute Nachricht, ihr lieben Pferdefreunde. Es gibt Pferde im Himmel, rief er in die Weide rund der Essener Kugelhalle. Offenbarung 19. Und ich sah den Himmel aufgerannt, und siehe ein weißes Pferd, der darauf saß, ist treu und wahrhaftig, Gerechtigkeit. Er war angetan mit dem Gewand, das mit Blut getränkt war, und sein Name ist das Wort Gottes. Und ihm folgt das Heer des Himmels auf weißen Pferden, angetan mit weißen, reinen Leinen. Er trägt einen Namen geschrieben auf seinem Gewand und auf seiner Hüfte: König aller Könige, Herr aller Herren. Wir haben in der Einladung gehört, Adventszeit bedeutet Ankunftszeit. Wir feiern 4-mal Advent, auch das wieder eine Symbolik, die wir hierin erkennen können. Warum denn gerade 4-mal? Interessant. Das erste Kommen Jesu vor 2000 Jahren. Er kommt in diese Welt als Mensch, als Baby geboren, als Kind in der Krippe. Und für viele Menschen ist das dann das Beste, was ihnen passieren kann. Sie sehen das Kind in der Krippe, das süße Baby, aber dann geht es nicht weiter in ihrem Leben. Und viele feiern eben Weihnachten bis zu dieser Position. Aber Freunde, wir wissen einfach mehr von dem Worte Gottes. Vom zweiten Kommen Jesu haben wir gehört, von der Entrückung, die kommen wird. 1. Thessalonicher im 4. Kapitel heißt es: Der Herr selbst wird vom Himmel herabkommen. Ein lauter Befehl wird erklingen. Und auch die Stimme eines Engelsfürsten und der Schall der Posaune Gottes wird zu hören sein. Daraufhin werden wir zuerst, dass die Menschen auferstehen, die im Glauben an Jesus gestorben sind. Danach wir, die Gläubigen, die diesem Zeitpunkt noch am Leben sind, mit ihnen zusammen in den Wolken emporgehoben im Herrn entgegen. Und dann werden wir für alle Zeit bei ihm sein. Nun kommen die weißen Pferde ins Spiel, Freunde. Jesus kommt wieder als Herrscher, als König, seine erlösten Schar, beschrieben eben in der Offenbarung 19. Lass mich noch einmal den Gedanken wiederholen. Und ich sah den Himmel aufgetan und siehe ein weißes Pferd. Und darauf saß, sie ist treu und wahrhaftig. Und er trägt einen Namen geschrieben auf seinem Gewand und auf seiner Hüfte: König aller Könige und Herr aller Herren. Ihm folgt das Heer des Himmels auf weißen Pferden, angetan mit weißen, reinen Leinen. Am Anfang des 19. Kapitels lesen wir vom Hochzeitsmahl des Lammes. Und da sehen wir auch, woher dieses weiße, reine Leinen kommt. Und ich hörte etwas wie eine Stimme einer großen Schar, wie eine Stimme großen Wassers, wie eine Stimme starken Donner, die sprachen: Halleluja, denn der Herr, unser Gott, der Allmächtige, hat das Reich eingenommen. Lasst uns freuen und fröhlich sein, ihm die Ehre geben, denn die Hochzeit des Lammes ist gekommen und seine Braut hat sich bereitet. Und es wurde ihr gegeben, sich anzutun mit schönem, reinen Leinen. Das Leinen aber ist die Gerechtigkeit der Heiligen. Und er sprach zu mir: Schreibe, selig sind, die zum Hochzeitsmahl des Lammes berufen sind. Und er sprach zu mir: Das sind wahrhaftige Worte Gottes. Der bekannte Nikolaus Ludwig Reichsach von Zinzendorf formuliert einmal in seiner bekannten Lieder: Christi Blut und Gerechtigkeit, das ist mein Schmuck und Ehrenkleid. Damit will ich vor Gott bestehen, werde ich wert zum Himmel eingehen. Lasst uns die letzte Folie, ja, sehr romantisch dargestellt. Aber Christus und sein Gefolge reiten ins tausendjährige Reich. Jetzt nicht mehr auf einem grauen Esel, sondern königlich auf weißen Pferden. Und Freunde, ein Gedanke lässt mich dieser Zeit nicht mehr los, nachdem ich diese Predigt vorbereitet habe. Ich werde an der Seite meines Königs reiten. Was heißt das, Freunde? Zur Zeit des Absolutismus war es für einen Untertan das Höchste, was er erreichen konnte, wenn er an der Seite seines Königs reiten durfte. Und Freunde, und jetzt sind wir plötzlich an dieser Stelle, du und ich, wir werden an der Seite unseres Königs reiten. Das ist eine faszinierende Vorstellung. An dem König, dem wir Lob singen, den wir alle Ehre geben, wo wir sagen, König aller Könige, Herr aller Herren, und du und ich, wir werden an seiner Seite in tausendjähriges Friedensreich reiten, als erlöste Schar mit einem neuen Auferstehungsleib, mit Aufgaben in diesem tausendjährigen Friedensreich. Ich werde an der Seite meines Königs reiten. Zum Schluss der Vollständigkeit halber muss das Vierte kommen als Weltenrichter zum sogenannten jüngsten Gericht, wie wir in der allgemeinen Sprachthematik das nennen. Im apostolischen Glaubensbekenntnis heißt es am Schluss, von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Die Erfüllung der Geschichte mit der Welt und den Menschen ist dann eine neue Erde, ein neuer Himmel, wo Gerechtigkeit wohnen wird. Erinnern wir uns an das Bild des zweitletzten Chorus. Bilder in dieses Weltall mit dem neuen Teleskop, Tausende, Zehntausend Lichtjahre entfernt. Diese unvorstellbare Größe, die wir eigentlich gar nicht denken können. Und das alles wird einmal vergehen. So wie Gott es geschaffen hat am Anfang. Gott schuf am Anfang Himmel und Erde, Vers 1, im ersten Buch Mose. Und dann wird Himmel und Erde vergehen, das, was wir jetzt in der gewaltigen Schau sehen. Und er wird neuen Himmel und neue Erde schaffen. Freunde, und mit dieser Gewissheit können wir das Jahr 2025 beenden und in ein neues Jahr 2026 gehen. Unterstützt mit der Jahreslosung des Jahres 2026 aus der Offenbarung 21, Vers 5, dort heißt es, siehe, ich mache alles neu. Das ist die Jahreslosung für 2026. Vielleicht hatte ich euch das schon mal erwähnt, dass Gott am Anfang meiner Predigtzeit, also vor über 40 Jahren, mir einmal diesen Gedanken in mein Herz gegeben hat, predige einmal im Jahr über die Jahreslosung. Damals kannten die viele Menschen, die hatten die Jahreslosung an der Wand hängen, aber hatten sonst fast keinen Bezug dazu. Und seitdem habe ich jedes Jahr einmal über das Wort gepredigt, was über einem ganzen Jahr steht. Der Herr wird uns auch im neuen Jahr begleiten, das ist ganz sicher. Er wird den besten Weg für unser Leben haben, auch wenn wir seine Wegführung manchmal nicht verstehen. Er wird uns bewahren, er wird uns segnen, als Gemeinde oder uns ganz einzelne Kinder Gottes. Und ich schließe mit einem persönlichen Wort aus dem Psalm 23, Vers 6, welches mich auf der letzten Drehstrecke meines irdischen Lebens begleiten soll. Gutes und Barmherzigkeit wird mir folgen mein Leben lang und werde bleiben im Haus des Herrn immer da. Das ist, was auf meiner Seele liegt zur Zeit für mein Leben. Und das möchte ich gerne auch verkündigen. Und wenn wir anfangen würden, jeder Einzelne von uns, zu erzählen, was hat Gott Wunderbares getan in deinem Leben. Aber wo hast du vielleicht deine Wegführung nicht verstanden? Trotzdem, letztendlich steht das, was David sagt im Psalm 23. Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben lang. Und ich werde bleiben im Haus des Herrn immer da. Amen. Amen. Und dafür danken wir dir, allmächtiger Gott, dass du so unfassbar groß bist. Und doch können wir im Glauben dich erfassen, der du Himmel und Erde gemacht hast. Und der dich ganz persönlich um jeden einzelnen Menschen kümmert. Und dafür preisen wir dich an diesem Morgen wieder als Gemeinde Jesu. Wir danken dir, dass du mit uns bist, in diesem Jahr gewesen bist und auch ins neue Jahr wieder mit in uns hineingehen wirst. Und dass wir jetzt Advent feiern können, ganz bewusst, du kommst auf diese Welt als Mensch, als Kind in der Krippe zu Bethlehem. Amen. Amen.